Und gedenke im Buch Maria, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Und sie nahm sich einen Vorhang vor ihn. Da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Sie sagte, ich suche beim Allerbarmer Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin. Er aber sagte, so wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes. Und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen und zu einer Barmherzigkeit von uns. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm an einen fernen Ort zurück. Und die Wehen ließen sie zu einem Palmenstamm gehen. Und sie sagte, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten zu, sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen. Und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. So iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Allerbarmer zu fasten gelobt. So werde ich heute mit keinem Menschenwesen reden. Dann kam sie mit ihm zurück zu ihrem Volk. Sie sagten, Maria, du hast ja etwas Unerhörtes getan. O Schwester Aarons, dein Vater war doch kein sündiger Mann und deine Mutter war keine Hure. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten, wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er aber sagte, ich bin wahrlich Gottes Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und er hat mir angeordnet, das Gebet zu verrichten und die Spende zu entrichten, solange ich lebe. Und dass ich gütig gegen meine Mutter bin. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben erweckt werde. Das ist Jesus, der Sohn Marias. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Das ist die Geschichte der Geburt Jesu, wie wir sie im Koran finden. Und wir finden sie in der 19. Sure. Und die Sure heißt Maria. Die Sure wurde benannt nach der Mutter von Jesus. Maria ist der einzige Name einer Mutter eines Propheten, der überhaupt im Koran vorkommt. Und demzufolge gibt es auch nur eine Sure, die nach der Mutter eines Propheten überhaupt benannt wurde. Über Jesus wird häufig im Koran berichtet. Aber der Koran erzählt nicht einfach nur Geschichten, um eine Geschichte zu erzählen. Der Koran ist kein Werk der Unterhaltung, es ist eine Rechtleitung. Und er soll Missverständnisse aufklären und Fragen beantworten, die sich viele Menschen vielleicht stellen. Fragen manchmal, die sich aus der Bibel ergeben und die dort nicht geklärt werden. Wir kennen die Geschichte von der Geburt Jesu aus der Bibel. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Aber welche Frage ergibt sich daraus? Wie hat Maria ihrem Volk diese Situation erklärt? Was hätte eigentlich mit ihr passieren müssen? Sie kommt als unverheiratete Frau zurück zu ihrem Volk mit einem Kind auf dem Arm. Was ist damals mit so einer Frau passiert? Welchen Ruf hätte sich so eine Frau eingehandelt? Wie ist sie da wieder herausgekommen? Hat Gott sie einfach so in dieser Situation gelassen? Hat er ihr keinen Ausweg gegeben? Es hätte ja fast eine Strafe für sie sein müssen. Ohne irgendeine Lösung. Was war also die Lösung? Wir finden die Lösung hier im Koran. Als Maria zurück zu ihrem Volk kam, musste sie gar nichts erklären. Sie hat nur auf ihr Kind gezeigt. Und er hat die Erklärung gegeben. Die Erklärung ist, Jesus konnte schon in der Wiege reden. Das war eines der Wunder, mit dem Gott ihn ausgestattet hat. Maria musste gar nichts sagen. Er hat das Volk aufgeklärt. Wer war jetzt dieser Jesus? Was sagt uns der Koran über Jesus? Jesus war der Gesandte Gottes, dem Gott das Evangelium offenbart hat. Er war ein Prophet. Er war der Messias. Er war von einer Jungfrau geboren, einer der Gott nahestehenden, im Diesseits und im Jenseits angesehen. Er konnte in der Wiege sprechen. Er hat Blinde sehend gemacht, Aussätzige geheilt und Tote wieder zum Leben erweckt. Er war von Gott gesegnet. Gott hat ihm die Schrift gegeben. Er hat ihm die Weisheit gelehrt, die Tora und das Evangelium. Und er war ausgestattet mit klaren Beweisen und an Zeichen für die Menschheit. Das ist Jesus im Koran. Aber eine Sache war Jesus nicht im Koran. Jesus ist im Koran der Sohn der Maria. Er ist nicht der Sohn Gottes. Für einen Muslim ist dies eine Beleidigung, überhaupt von einem Sohn Gottes zu sprechen. Familien, Nachkommen, das haben wir Menschen. Aber Gott ist der Unabhängige, der ewig Existierende. Wie passt zu ihm eine Familie, eine Nachkommenschaft? Wir brauchen Kinder, damit sie für unsere Rente sorgen. Aber was macht Gott mit einem Kind? Es gab Gott schon, bevor es überhaupt irgendein Geschöpf gab. Gott braucht das gesamte Universum nicht. Er ist unabhängig. Er ist auf niemanden angewiesen, aber die Schöpfung ist auf ihn angewiesen. Wie kann man ihm einen Sohn zuschreiben? Und Gott weist diese Anschuldigung aufs Schärfste zurück im Koran. Und er sagt, und sie sagen, der Allerbarmer hat sich einen Sohn genommen. Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen. Beinahe brechen die Himmel davon auseinander und beinahe spaltet sich die Erde und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen, weil sie dem Allerbarmer einen Sohn zuschreiben. Und es geziemt dem Allerbarmer nicht, dass er sich einen Sohn nimmt. Niemand in den Himmel und auf der Erde wird zum Allerbarmer anders, denn als Diener kommen. Es ist keine Ehrung für einen Menschen, als Sohn Gottes bezeichnet zu werden. Es ist eine Beleidigung für Gott selbst. Es ist eine Ehrung für einen Menschen, ein Diener Gottes zu sein. Das ist schon die höchste Ehre, die einem Menschen widerfahren kann. Interessanterweise stellen wir fest, dass viele Christen eine Vorstellung von Jesus als dem Sohn Gottes haben, die sich vom Islam gar nicht so sehr unterscheidet. Wir haben viele Gespräche mit den Menschen auf der Straße. Und wenn man zu ihnen sagt, das Christentum lehrt doch, dass Jesus Gott ist, dann sind die allermeisten empört. Sie weisen das zurück. Nein, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist die Antwort der meisten Menschen. Aber was heißt denn Sohn Gottes? Was bedeutet wirklich Sohn Gottes? Was bedeutet das, wenn ich sage, das ist mein Sohn? Ich habe einen 13-jährigen Sohn. Was bedeutet das, wenn ich sage, dies ist mein Sohn? Das bedeutet doch, dass ich damit sage, dieser Sohn ist das Ergebnis einer geschlechtlichen Vereinigung zwischen mir und meiner Frau. Das ist die Bedeutung, wenn ich sage, das ist mein Sohn. Ist das auch die Bedeutung von Sohn Gottes? Meint man das damit? Will man damit sagen, Jesus ist das Ergebnis einer geschlechtlichen Vereinigung zwischen Gott und Maria? Würde jemand sowas sagen? Aber auch das würden alle Menschen empört zurückweisen. Nein, das ist nicht Sohn Gottes im wörtlichen Sinne. Das ist im übertragenen Sinne. Okay, was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass er ein Gesandter Gottes ist? Ein Prophet, der Messias? Von einer Jungfrau geboren? Dass er eine besondere Beziehung zu Gott hat? Dass er Gott nahe steht? Dass er Wunder wirken konnte? Ist das mit Sohn Gottes gemeint? Dann herzlich willkommen im Islam. Denn das ist die einzige Religion, die genau das sagt. Der Islam ist die Religion, die das sagt, was 90% der Christen in diesem Land sowieso glauben. Das ist die Wahrheit. Jesus war zweifelsfrei von einer Jungfrau geboren. Das bestreiten wir Muslimen überhaupt nicht. Aber allein das würde ihn doch nicht zu einem Sohn Gottes im wörtlichen Sinne machen. Was wäre denn dann erst mit Adam? Adam hatte weder Vater noch Mutter. Er war nicht einmal von einer Jungfrau geboren. Er war ohne irgendeinen Menschen geboren. Was wäre erst mit ihm? Und wir finden das Beispiel im Koran. Er soll die Menschen zum Nachdenken anregen. Glaubte Jesus war der Sohn Gottes nur, weil er ohne Vater geboren wurde? Im Koran wird gesagt, das Gleichnis von Jesus bei Gott ist wie Adam. Er hat einfach gesprochen, sei und es ist. Gott zeugt keine Menschen. Er gibt einen Befehl und das, was er verlangt, wird sofort sein. Jesus war ein Gesandter. Er war ein Botschafter für die Menschheit, ein Botschafter Gottes. Und er hat seinem Volk die Botschaft Gottes überbracht. Er hat ihnen erklärt, wie sie die Gesetze missverstanden haben. Wie sie die Religion praktizieren müssen. Wie ursprünglich die Botschaft Mose überhaupt zu verstehen war. Das war seine Botschaft. Seine Botschaft enthielt aber nicht eine Dreifaltigkeit. Und auch das wird vom Koran aufs Schärfste zurückgewiesen. Gott sagt im Koran zu den Menschen in Sure 4, Vers 157, in Sure 4, Vers 171, O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Gott nur die Wahrheit. Der Messias, Jesus, der Sohn Maria, ist nur Gottes Gesandter und sein Wort, das er Maria entbot und ein Geist von ihm. Darum glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit. Das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Preis sei ihm und erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Ihm gehört das, was in den Himmel und auf der Erde ist. Es ist sowieso alles seins. Die Schöpfung von Himmel und Erde gehört ihm komplett. Als Jesus zu seinem Volk kam, haben sie ihn zurückgewiesen. Und auch das erkennen wir in der Bibel. Und auch das wissen wir als Muslime. Es ist auch nicht das erste Mal in der Geschichte des jüdischen Volkes, dass Gott einen Propheten zu ihnen geschickt hat und sie ihn zurückweisen. Mit Jesus hatten sie allerdings etwas Besonderes vor. Jesus war der Messias. Er war Gottes auserwählter Messias. Wie konnten sie jetzt am besten seine Botschaft vollständig zerstören? Wie könnten sie den Glauben daran, dass er der Messias war, ein für alle Mal aus dieser Welt nehmen? Wir haben gewusst, wie sie das machen. Es steht bei ihnen in der Schrift. Im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 21. Verflucht ist, wer an einem Holz hängt. Das war der Glaube der Juden. Wer an einem Holz hängt, der wird von Gott verflucht. Was war also die beste Möglichkeit, seine Botschaft zu untergraben? Was war die Möglichkeit, um der ganzen Welt zu beweisen, das ist nicht der Messias? Man lässt ihn ans Kreuz nageln. Und man wusste, derjenige, der ans Kreuz genagelt wird, der wird verflucht. Wir sehen auch in der Bibel die Schwierigkeit, die es am Anfang gab, den Juden diese Botschaft klarzumachen, dass der Messias gekommen ist und gekreuzigt wurde. Wir sehen das in den Paulusbriefen, wie er versucht, das zu erklären. Er sagt, ja, Jesus war tatsächlich verflucht. Er hat einen Fluch auf sich genommen. Seine Erklärung war, der Rest der Welt ist verflucht. Sowieso. Und Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen. Aber das ist für einen Muslim nicht akzeptabel. Ein Muslim kann sich niemals vorstellen, dass Gott seinen Messias verfluchen lässt. Das ist für einen Muslim unvorstellbar. Wir glauben deswegen, dass Gott seinen Messias gerettet hat. So wie er es vorher auch schon getan hat. Abraham kam zu seinem Volk. Und als er seine Botschaft präsentiert hat, haben sie ihn gepackt und ins Feuer geworfen. Was ist mit ihm passiert? Hat Gott Abraham einfach seinem Schicksal überlassen? Er hat ihn bewahrt. Er hat ihn vor der Strafe seiner Feinde bewahrt. Und dasselbe ist auch mit dem Messias passiert. Wir sehen das Gebet selbst in der Bibel. Jesus war nicht bereit zu sterben. Er wollte nicht sterben. Er ist drei Schritte gegangen, hat sich auf sein Angesicht geworfen und hat gebetet. Vater, lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Er hat sich das nicht gewünscht. Und wir Muslime glauben, dass Gott dieses Gebet von ihm erhört hat. Er hat ihn nicht alleine gelassen. Er hat seinen Gesandten nicht einfach so im Stich gelassen. Wie sollte Gott reagieren, wenn sein Gesandter sich aufs Angesicht wirft und betet? Soll er seine Bitte einfach so ignorieren? Wir finden die Klärung im Koran in Sure 4, Vers 157. Und sie sagten, gewiss, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Gottes getötet. Das haben die Juden behauptet. Das war das, was sie verbreitet haben. Wir haben gewonnen. Wir haben den Messias ans Kreuz nageln lassen. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und diejenigen, die darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Vielmehr hat Gott ihn zu sich erhoben und Gott ist allmächtig, allweise. Die Erklärung im Koran ist, sie haben Jesus nicht gekreuzigt, obwohl es ihnen so erschien. Es gibt verschiedene Überlegungen dazu, was damit gemeint ist. Einige sagen, es wurde jemand anders an seiner Stelle gekreuzigt. Es gibt sogar Überlieferungen in der islamischen Tradition, die sagen, dass Judas, der Verräter, dass ihm die Gestalt Jesu gegeben wurde und er an seiner Stelle gekreuzigt wurde. Was genau passiert ist, wissen wir nicht, aber wir wissen eine Sache ganz sicher. Die Juden haben Gottes Messias nicht gekreuzigt und sie haben ihn auch nicht getötet. Gott hat ihn zu sich emporgehoben. Und wir finden diese Emporhebung zu Gott selbst, selbst in der Bibel. Es ist die Himmelfahrt Jesu. Die Menschen haben gesehen, wie Gott ihn zu sich emporgehoben hat. Das war nicht einfach eine Geschichte, das war seine Rettung. Die ersten Christen haben geglaubt, dass in den Jahrzehnten nach Jesus Gott sein auserwähltes Volk bestrafen wollte, dafür, dass sie den Messias zurückgewiesen haben. Und die haben geglaubt, dass als im Jahre 66 der Tempel zerstört wurde und als die Juden später aus Palästina vertrieben wurden, dass das diese Strafe war. Das können wir uns auch vorstellen. Es ist durchaus möglich, dass das eine Strafe für die Juden war. Wir glauben aber, dass die Höchststrafe für das auserwählte Volk nicht die Zerstörung des Tempels war. Die Höchststrafe war, dass die Ehre der letzten und abschließenden Botschaft für die Menschheit nicht dem auserwählten Volk zugekommen ist. Es ist seinem Brudervolk zugekommen. Die Ehre haben nicht die Nachkommen Isaaks bekommen, sondern die Nachkommen Ismaels. Beide sind Söhne Abrahams, aber die Nachkommen Ismaels haben diese Ehre zu sich genommen. Aber Jesus war doch der Messias. Was haben denn die Juden über den Messias geglaubt? Die Juden haben ja geglaubt, dass der Messias kommt und ein weltweites Friedensreich errichten wird. Und er wird der Herrscher sein. Und er wird nach Gottes Gesetz herrschen. Und die Welt wird nur den einen einzigen Gott anbeten. Und es wird Frieden herrschen. Die Nationen werden nicht mehr gegeneinander kämpfen. Das war doch die jüdische Vorstellung. Die Muslime haben exakt die gleiche Vorstellung von dem Messias. Wir wissen, dass das seine Funktion ist. Aber das war nicht die Aufgabe Jesu von vor 2000 Jahren. Die Muslime glauben wie die Christen daran, dass Jesus wiederkommt. Er hat diese Welt nicht für immer verlassen. Bis jetzt hat ihn noch nicht mal jemand getötet. Er ist bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Gott hat ihn zu sich genommen. Und er wird noch einmal wiederkommen. Und wir glauben auch etwas, was die Christen glauben. Dass Jesus kommt und den Antichristen töten wird. Auch diese Figur kennen wir. Diese Figur heißt im Islam Ad-Dajjal. Die Bedeutung von Dajjal ist jemand, der etwas verdreht. Das ist seine Funktion. Das ist das, was er den ganzen Tag macht. Wenn dieser Antichrist auf die Welt kommt, er wird die Wahrheit zur Lüge machen und umgekehrt, die Lüge zur Wahrheit. Und fast könnte man meinen, dass das bereits geschehen ist. Wenn ich die Gesellschaft heute betrachte, könnte man meinen, der ist schon mitten unter uns. Wie hat sich diese Gesellschaft verändert? Alleine in den letzten 50 Jahren, was ist nicht alles passiert? Wie oft ist eine Lüge zur Wahrheit geworden und umgekehrt? Vergleichen wir die Entwicklung der letzten 2000 Jahre. Aber die Menschen werden nicht in der Lage sein, ihn zu besiegen. Diese Ehre wird Jesus zuteil und er wird wiederkommen auf diese Welt. Er wird herabkommen bei Damaskus. In zwei Kleidungsstücke gekleidet, die gelb gefärbt sind. Und er wird seine Funktion erfüllen. Er wird der Messias sein, der ein Reich errichtet. Und dieses Reich wird mit den Gesetzen Gottes beherrscht. Die letzten Gesetze Gottes finden wir aber nicht mehr in der Bibel. Die letzten Gesetze Gottes finden wir im Koran. Das ist die letzte Botschaft an die Menschheit. Und das ist auch das Gesetz, mit dem Jesus herrschen wird. Es wird dieses Friedensreich geben. Daran haben wir nicht den geringsten Zweifel. Das wird in unserer Schrift gesagt. Aber Jesus herrscht mit den Gesetzen des Islams. Das mag für den einen oder anderen befremdlich wirken. Das ist doch eine ganz andere Religion. Passt das denn dazu? Jesus bei den Arabern? Hin und her. Aber so denken wir Menschen. Wir Menschen teilen den Rest der Menschheit in die Trikots ein, die sie tragen. Jemand trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Jude, jemand trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Christ, jemand trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Muslim, jemand hat diese Hautfarbe. Das sind unsere Kriterien. Ein Prophet Gottes hat solche Kriterien nicht. Es sind nicht die T-Shirts, die interessieren, die Labels, die da draufstehen. Was ihn interessiert, ist die letzte Botschaft Gottes. Und die letzte Botschaft Gottes, das ist der Islam. Das ist die letzte Offenbarung Gottes. Danach wird er richten. Und wir glauben, dass Jesus mit den Muslimen zusammen beten wird. Und Jesus wird hinter einem Vorbeter der Muslime beten. Und er wird beten wie die Muslime, wie wir es auch in der Bibel finden, wo er 3 Schritte geht und sich auf sein Angesicht niederwirft. Wenn Jesus wiederkommt, seine Funktion ist nicht, eine neue Botschaft zu bringen. Die letzte Botschaft ist ja schon da. Die letzte Botschaft ist die Botschaft des Islams. Sie wird nicht geändert bis zum jüngsten Tag. Seine Funktion ist, das Reich zu errichten, um nach den Gesetzen des Islams zu herrschen. Und das wird gegen Ende der Zeit sein. Die Welt wird danach gar nicht mehr lange existieren. Und wenn die Welt untergeht und die Menschen auferweckt werden, dann werden viele Missverständnisse geklärt. Und zwar direkt von Gott selbst. Und es werden viele Lügen aufgeklärt, die innerhalb der letzten 2000 Jahre ganz besonders über Jesus verbreitet wurden. Und wir finden die Geschichte davon im Koran. Wir finden die Begebenheit am Tag der Auferstehung, wo Gott zu Jesus selbst spricht. Und Gott wird zu Jesus sagen: O Jesus, Sohn der Maria, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nimm mich und meine Mutter zu Göttern außer Gott? Und er wird sagen: Preis sei dir, es steht mir nicht zu, dass ich etwas sage, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich es tatsächlich gesagt hätte, dann wüsstest du es. Du weißt, was in mir vorgeht, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge. Ich habe ihnen nur das gesagt, was du mir befohlen hast, nämlich dient Gott, meinem Herrn und eurem Herrn. Und ich war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen weilte. Seitdem du mich abberufen hast, bist du der Wächter über sie und du bist über alles Zeuge. Wenn du sie strafst, so sind sie deine Diener. Und wenn du ihnen vergibst, so bist du ja der Allmächtige und der Allweise. Gott wird sagen, dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Für sie sind Paradiesgärten durchallt von Bächen. Ewig und immer werden sie darin bleiben. Gott hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg. Und Gott gehört die Herrschaft über Himmel und Erde und das, was zwischen ihnen ist. Und er hat Macht über alle Dinge.